Willkommen zur nächsten Ausgabe der Taxoft Campus Podcast, der Podcast für Software- und IT-Professionals. Mein Name ist Ashley Steele und heute zu Gast habe ich Christoph Adel bei mir. Hallo Chris, guten Abend.
Hallo Ashley.
Und wie geht's dir heute? Alles soweit gut?
Ja, sehr gut. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch heute und bin gespannt.
Ja, genau. Das Thema Barrierefreiheit haben wir heute. Barrierefreiheit in der Webentwicklung, ja. Aber bevor wir da einsteigen in das eigentliche Thema, magst du ein bisschen erzählen so von deinem Werdegang, ich sag mal so, wo du herkommst und was du gerade so machst?
Ja, sehr gerne. Also mein Jobtitel ist wirklich Web Accessibility Consultant und arbeite in Bonn bei der Yagi Bonn GmbH, bin dort zuständig eben für die digitale Barrierefreiheit. Und mein Werdegang war so, dass ich das Riesenglück hatte, dass ich schon in meiner Ausbildung, also ich bin gelernter Mediengestalter für Digital und Print, und bin in meiner Ausbildung schon mit dem Thema in Berührung gekommen, weil ich einen Klassenkameraden hatte, der da in einer Agentur war, die sehr viel in der Richtung gemacht haben. Und dann hat mich das Thema immer mal wieder begleitet. Also meine Ausbildung ist jetzt 10, 11, 12 Jahre her. Und über die Jahre bin ich immer wieder mal auf das Thema zurückgekommen. Es wurde dann mehr und mehr und mehr. Und man hat sich dann hier nochmal angelesen, was einen interessiert und da. Und kamen dann erste Projekte, wo man das Ganze auch mal anwenden konnte. Und dann habe ich mich irgendwann komplett auf das Thema spezialisiert. Ja, und bin dann bei der Yagi Bonn gelandet.
Ja, und ich denke, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Thema. Ich sag mal so, die meisten Leute zum Glück haben kein Problem, ich sag mal so, Problem in Anführungsstrichen mit irgendeiner Behinderung, aber es gibt dann Leute, die taub sind oder nicht so gut sehen können oder andere, ich sag mal so, physikalische Probleme haben. Und ich denke, es ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass diese Leute auch Zugang zu der Web haben, ja. Aber wie würdest du dann eigentlich Barrierefreiheit definieren? Was ist das eigentlich? Weil, wie gesagt, das ist eigentlich ein ganz, ganz breites Spektrum.
Ja, die digitale Barrierefreiheit würde ich so definieren, dass es ein gleichberechtigter Zugang für behinderte Menschen zu digitalen Webangeboten ist. Das ist so die deutsche Standarddefinition. Mhm. Im Deutschen heißt es ja Barrierefreiheit. Auf Englisch ist es die Accessibility. Und eigentlich passt tatsächlich die Accessibility vom Wort her, wenn wir das übersetzen, sind wir ja bei Zugänglichkeit viel besser. Mhm. Weil eigentlich ist es viel zu kurz gedacht, wenn wir Web Accessibility nur auf Leute mit Behinderung beziehen, die also eine Einschränkung im Sehen oder in der Haptik haben. Hast du mal eine Sehnenscheidentzündung in der rechten Hand? Wenn du die Maus bedienst?
Wenn du meine linke Hand jetzt anschaust, ich habe ein gebrochenes Gelenk. Ich habe genau das Problem.
Genau, ich nehme an, du bist über jede Eingabe im Internet, die du über die Tastatur tätigen kannst, heilfroh. Mhm. Weil wenn man mal so eine Sehnenscheidentzündung hatte, es tut halt wirklich höllisch weh, die Maus zu benutzen. Und jeder Klick ist so ein richtig schöner, schmerzhafter Stich im Handgelenk. Und leider ist es nicht selbstverständlich, dass man eine Internetseite mit der Tastatur bedienen kann. Mhm. Das ist die Anfänge des Webs. Du kannst seit jeher mit der Tab-Taste durch eine Internetseite von Link zu Link navigieren. Heute ist das meistens ausgestellt oder seit geraumer Zeit, weil Designer nicht genau wissen, was sie mit dem Tastaturfokus anfangen sollen. Und ihn dann ausblenden. Und wenn ich nicht mehr sehe, wo ich bin auf der Seite, dann kann ich auch nicht mehr mit der Tastatur die Seite bedienen. Und Menschen, die in der Bewegung eingeschränkt sind, für die ist eben die Tastaturbedienung ganz, ganz essentiell. Aber auch Leute, die eine Einschränkung im Sehen haben, auch für die ist die Bedienung mit der Tastatur essentiell, weil Mit der Maus, wenn ich eine sehr starke Fehlsichtigkeit habe, bis hin zur Blindheit, dann ist auch die Hand-Augen-Koordination gestört. Und es ist so, dass Leute, die schlecht sehen können, auch unheimlich schlecht die Maus bedienen können, weil sie einfach nicht so schnell die Rückmeldung haben zwischen, ich bewege die Maus und wo ist denn mein Mauszeiger jetzt? Und auch dort ist eine Tastaturbedienung sehr, sehr sinnvoll. Und jetzt bin ich eigentlich schon wieder viel zu konkret, oder?
Nein, das ist gut, weil ich denke, ich habe eher, ja, nein, das ist sehr, sehr gut, was du da erzählt hast, ja, weil genau dieses Beispiel mit dem, ja, ich habe eine Verletzung, wie ich sage, bei mir im linken Hand, gut, ich nutze mein rechtes Hand von dem Maus, aber ich kann das genau nachvollziehen. Ich habe gar nicht über sowas nachgedacht, ganz ehrlich, ja, und das ist schon ein sehr guter Punkt, ja. Aber du sagtest auch das Thema Accessibility in der englischen Sprache, Barrierefreiheit in der deutschen Sprache. Das heißt, gibt es dann Gesetze in Deutschland oder in Europa, wo jemand wirklich dieser, ich sage jetzt Barrierefreiheit, wo Firmen das berücksichtigen müssen, mit der Betonung dann auf müssen?
Die Betonung auf müssen, auf jeden Fall. Firmen, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wir haben in Deutschland ja das Behindertengleichstellungsgesetz und wir haben die BETV, Barrierefreie Informationstechnikverordnung. Und die sagt nämlich genau aus, dass alle öffentlichen Stellen, also das sind natürlich Webseiten, die von Organen der Bundesebene, der Landesebenen bis hin zur kommunalen Ebene, aber auch jegliche ja, Stiftungen oder sonst etwas, was zu über 50% vom Bund finanziert wird, ist eine öffentliche Stelle. All die müssen tatsächlich barrierefrei sein. Es gab dort verschiedene Fristen und eine der Fristen ist jetzt auch tatsächlich im September dieses Jahr ausgelaufen. Jegliche Neuentwicklungen müssen barrierefrei sein und auch die Bestandsseiten mussten bis September eigentlich umgestellt werden.
Ich komme später auf das Thema, eigentlich mussten umgestellt werden. Ich
Ja.
spare mir das mal auf, wenn ich darf.
Ja. Und ich habe auch erst die Hälfte deiner Frage beantwortet tatsächlich. Du hast nämlich auch noch nach der EU gefragt. Und da wird es gerade ziemlich spannend, denn wir hatten 2019 den sogenannten European Accessibility Act. Der ist bis auf jetzt wirklich in der Branche noch so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Das ist aber das erste Mal, dass es eine Gesetzgebung oder eine Gesetzesinitiative, einen, ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich Act
Ja,
auf Anhieb ins Deutsche übersetzen soll.
Initiative oder ja.
Genau gibt, der auch die Privatwirtschaft mit ins Boot holen wird. Also der European Accessibility Act wurde verabschiedet im letzten Jahr. Bis 2022 muss er dann in nationales Recht umgewandelt werden und bis 2025 muss er angewendet werden. Und dann wird es so sein, dass auch der private Sektor, zumindest solange er im B2C, Bereich arbeitet, barrierefrei sein muss. Und zwar wörtlich genannt wurden dort zum Beispiel Bankdienstleistungen, aber auch Mediendienste, Streamingdienste und vor allen Dingen der Onlinehandel. Und jetzt siehst du, was da auf den Onlinehandel zukommt.
Ich wollte gerade sagen, jetzt tickt die Uhr und ich sage mal so 2025, das hört sich weit in der Zukunft, aber wir wissen genau so, wie schnell 5 Jahre vorbei sind, ja. Okay, wenn meine Uhr tickt, was muss ich dann tun, um überhaupt dann diese Gesetze gerecht zu werden? Sprich dann, wie baue ich so eine barrierefreie Webseite? Gibt es Werkzeuge, die ich benutzen kann, oder wo fange ich dann überhaupt damit an?
Ja, der Anfang, das ist immer die Frage. Im aller Anfang ist schwer. Gerade in der Barrierefreiheit zählt dieses Sprichwort auch umso mehr. Wir haben in Deutschland ungefähr 100 Experten, die sich mit dem Thema auskennen. Und dementsprechend dürftig ist auch mitunter die Informationslage im Internet. Also man findet, es ist teilweise schwierig, Sachen zu finden, gerade wenn ich dann wirklich in konkrete technische Fragestellungen reingehe. Manchmal findet man auch noch veraltete Informationen und man findet natürlich ganz, ganz viele Halbwahrheiten, die nicht von diesen 100 Experten kommen. Und daher ist es tatsächlich gar nicht so einfach, sich dem Thema zu nähern. Ich würde da jedem empfehlen, tatsächlich einen Workshop in Anspruch zu nehmen von jemandem, der sich da wirklich mit auskennt. Ich glaube, es ist am Endeffekt die einfachere und auch die zeiteffizientere Lösung, als wenn man einen Mitarbeiter, einen Entwickler, einen Webentwickler jetzt die ganze Zeit googeln lässt und es sich selbst erarbeiten lässt. Es ist auch, Barrierefreiheit ist ein Prozess. Und es ist auch so, wenn ich mir heute überlege, ich möchte in die Richtung gehen, bis ich einen Output bekomme. Es ist halt sehr lernintensiv und es gibt viele Sachen zu beachten. Es dauert auch einfach.
Das heißt, es ist nicht so, ich gehe auf einen Workshop, sage ich mal so, für 2 Tage, ich habe alles gelernt und dann kann ich loslegen sozusagen und dann ist die Sache in Anführungsstrichen für erledigt. Das ist wirklich ein langes Prozess.
Ja, also ich würde mir mehr Leute wünschen, die genau in solche Workshops gehen, dass man überhaupt erstmal ja die Need begreift und was es überhaupt bedeutet, barrierefrei zu arbeiten. Und ich bin über jeden froh, der so ein paar Grundlagen einfach schon richtig macht. Und das wäre tatsächlich auch eine Empfehlung, die ich hätte an Firmen, dass man erst anfängt, sich die Grundlagen anzueignen, man die schon umsetzt. Und wenn man dann wirklich Projekte hat, die barrierefrei sein müssen oder sollten oder die man vielleicht auch einfach nur der Übung wegen barrierefrei machen möchte, dann kann man daran nämlich schon mal üben, kann er umsetzen und lässt dann den Experten nochmal drüber gucken und der wird einem eins der Prüftools ist der BETV-Test. Da wird einfach anhand von 60 Prüfschritten eine Internetseite auf ihre Barrierefreiheit geprüft. Das wird dann ein Experte mit dieser Seite machen und wird die Fehler, die er gefunden hat, zurückmelden. Und diese Fehler kann man dann verbessern und daraus auch lernen. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann wird man halt immer, immer besser.
Und kannst du so erzählen, was ein paar für diese Grundlagen wären? Kannst du dazu ein paar Beispiele geben?
Natürlich. So die Beispiele, die am greifbarsten sind, sind zum Beispiel der Alternativtext von einem Bild. Wenn ich ein Bild im Internet habe, was etwas abbildet, was auch für den Nutzer wirklich von Belang ist, wenn ich blind bin, dann sehe ich das Bild nicht. Dann weiß ich nicht, was da drauf abgebildet ist. Also brauche ich eine Textalternative, die mir, ja, die mir textlich erklärt, was auf diesem Bild abgebildet ist. Und wie du vielleicht gerade gemerkt hast, habe ich aber schon gesagt, das gilt nur für Bilder, die auch wirklich eine Information liefern. Das ist ein Fehler, der sehr oft gemacht wird, dass ich jedes Bild mit einem Alternativtext versehe. Und jetzt denk einfach mal an irgendeine Internetseite, an das Headerbild. Hat das einen Informationsgehalt? Meistens nicht. Da sind zwei lachende Menschen drauf, die sich irgendwie in diesem Umfeld bewegen, aber der Informationsgehalt ist gleich null. Und das sollte dann tatsächlich mit einem HTML Alt-Tag versehen sein im Link. Ach Quatsch, Entschuldigung, im Bild. Sollte aber tatsächlich nicht mit einer Texterklärung dann versehen sein. Also du hättest dann also ein Alt gleich öffnende Anführungszeichen, schließende Anführungszeichen und keinen Inhalt drin.
So, das heißt, wenn ich denke, okay, wenn ich jedes Bild dann mit diesem Alternativtext versehen habe, habe ich alles gemacht. Nein, man muss wirklich darüber nachdenken, welche Bilder dann müssen mit solchen Zusatzinformationen versehen werden.
Definitiv. Und richtige Alternativtexte zu schreiben, ist auch eine Kunst an sich.
Das kann ich mir
Dass sie dann am Ende
vorstellen.
auch, natürlich kann ich ein Bild meistens relativ schnell beschreiben, aber seltenst erfasse ich damit wirklich die Aussage, die ich auch treffen möchte.
Das stelle ich mir sehr schwierig vor, auch wenn es um Sachen geht, biologische Sachen oder Arzneimittel oder solche Sachen, wo wirklich spezifische Sachen rübergebracht werden müssen und in eine ganz, ganz klare Form. Ja, das stelle ich mir sehr, sehr, sehr schwierig vor, ja. Du hattest BETV als ich sag mal so, Test oder um zu prüfen, ob eine Webseite barrierefrei ist. Ist Test eine Herausforderung, wenn man sein Webseite barrierefrei entwickelt hat? Ist das eine besondere Herausforderung, das zu testen, oder ist es mit dem Test und die 60 Punkte oder 65 Punkte getan, oder gibt es dann halt andere Herausforderungen, die man dann hat?
Naja, also der Test umfasst 60 Punkte und diese 60 Punkte sind zum Teil sehr technisch und haben auch eine sehr, sehr lange Dokumentation. Ich habe mir noch nie die Mühe gemacht, alle Dokumentationsseiten des BETV-Tests aneinander zu reihen und meine Seitenzahl zu ermitteln. Eigentlich müsste ich das wirklich mal machen. Aber es käme, glaube ich, auch eine echt abschreckende Anzahl an Seiten vor. Und manchmal sind Sachen auch einfach Interpretationssache. Ein BETV-Test zu machen, ist eine riesige Übungssache. Und auch wenn man erfahrene Tester hat, wir sind immer froh, wenn wir uns mit anderen erfahrenen Testern unterhalten können und einfach so ein bisschen unsere Bewertungen aufeinander einspielen können und die Meinung mal des anderen hören. Nicht umsonst ist es auch so, wenn man einen abschließenden BETV-Test macht, wo dann wirklich ja ein Gutachten erstellt wird. So, diese Seite ist jetzt barrierefrei. Dann gucken da auch zwei Leute drüber,
Aber
damit es eben
das ist aber dann anerkannt, wenn wirklich zwei Leute drauf geschaut haben. Ich sag mal so, ich krieg mein Prüfergebnis, meine Zertifizierung, sagen BETV zertifiziert, ja. Und dann ist
das wäre dann
wirklich,
ein Absch.
und ist das dann so zurück zu der Frage oder zu dem Punkt 2025, müssen alle Leute dann diese BETV-Zertifizierung haben in 2025, oder gibt es, ich sag mal so, gibt es dann ein Subset, eine Untermenge, wo, wenn man das abgedeckt hat, okay, ist die Website dann gut genug in Anführungsstrichen?
Nein, man wird durch die Seite muss den BETV-Test bestehen, aber sie muss nicht zertifiziert sein. Das ist momentan noch nicht von der Gesetzgebung gefordert und ich persönlich glaube auch nicht, dass das kommt. Aber der BETV-Test ist auch offengelegt, also jeder kann ihn testen. Es braucht Erfahrung, aber jeder kann ihn testen. Es ist halt nachprüfbar, ob eine Seite barrierefrei ist oder nicht. Und mit Hilfe des BETV-Tests kann man ganz klar sagen, diese Seite ist barrierefrei oder diese Seite ist nicht barrierefrei. Und wenn die Forderung ist, dass Seiten barrierefrei sein müssen, dann müssen die Seiten nicht unbedingt getestet sein. Sie müssen ihn aber bestehen, wenn sie getestet werden.
Ja. Wird spannend auf jeden Fall in diesem
Also
Bereich,
na
ja.
natürlich wird man die Seiten vielleicht nicht unbedingt abschließend testen müssen, aber zumindest entwicklungsbegleitend wird man dort testen und wird dann, ja, wenn noch Fehler drin sind, diese abstellen, so dass dann am Ende ein barrierefreies Ergebnis kommen wird.
Heutzutage haben wir auch das Thema Mobiltelefone oder Smartphones, iPads, Tablets. Gibt es da eine besondere Herausforderung zum Thema Barrierefreiheit?
Es gibt ein paar Besonderheiten, aber tatsächlich sind das eher Marginalien. Stellen wir uns einen Slider vor, oben im Header von der Seite, den ich wischen kann. Auf dem Smartphone wische ich den meistens nur auf der responsiven Ansicht drüber. Wenn ich allerdings motorisch eingeschränkt bin, kann ich das nicht unbedingt, diese Wischgeste vollführen. Also muss es auf jeden Fall eine Alternative geben, dass ich das auch mit einer Taste bedienen kann, also mit einem Button oder einem Link. Das ist aber tatsächlich, das ist eine Marginalie und das ist relativ leicht herzustellen in den meisten Fällen. Tatsächlich sind mobile Geräte für die Barrierefreiheit eine super Sache. Weil wenn eine Internetseite responsive ist, dann macht sie schon automatisch sehr viele Sachen richtig, die ich auch bei Barrierefreiheit brauche. Wenn ich jetzt einen kleinen Bildschirm mit einer normalen Schrift habe, dann ist die Ansicht ja ungefähr genau die gleiche, als wenn ich einen großen Bildschirm habe mit sehr großer Schrift. Und wenn ich eben schlecht sehe, kann es ja sein, dass ich meinen Bildschirm so groß vergrößern muss. Und wenn das auf dem Handy funktioniert, funktioniert das normalerweise im Browser daheim genauso.
Und dann ist es quasi automatisch dann durch diese responsive Design dann mit berücksichtigt worden. Ja,
Genau,
das ist gut.
Responsive Design erfüllt gerade in der Anzeige schon sehr, sehr viele Forderungen, die auch die
Und
Barrierefreiheit stellt.
diese BETV-Test beinhaltet auch solche Sachen für Mobiltelefon oder Smartphones, sage ich mal so, wo du gesagt hast, nicht wegwischen, aber mit einer Taste, dass das etwas bestätigt werden kann. Solche Komponenten sind auch in dem
Genau,
BETV-Test drin, ja.
das ist tatsächlich einer der Prüfschritte.
Okay. Du hattest zum Anfang dieses Thema angesprochen, rechtliche Lage, Frist September 2020, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, was abgelaufen ist, wo die Sachen eigentlich barrierefrei sein müssen. Wenn ich die Frage stellen darf, kannst du dann einschätzen, wie viele Webseiten in Deutschland bereits dieses Ziel erfüllt haben? Vielleicht eine schwierige Frage zu
Ui.
beantworten, aber um einfach so also ein bisschen Gefühl zu geben, so wie weit sind dann die Leute in Deutschland bereit? Wie präsent ist dieses Thema Barrierefreiheit?
Ich habe den Eindruck, es wird langsam präsenter, aber es ist noch nicht so präsent. Viele Seiten, die barrierefrei sein müssten, sind es definitiv noch nicht. Es werden immer mehr. Wenn ich jetzt dir Zahlen nennen soll, lass mich mal kurz überlegen. Es ist ja allein schon, wie viele Seiten müssen momentan überhaupt barrierefrei sein? Wie viele sind denn von öffentlichen Stellen, ne? Also da müssen wir erstmal überlegen, wie viele das denn sind. Das sind wahrscheinlich nur 5% aller Webseiten in Deutschland. Somit müssen auch nur 5% aller Webseiten in Deutschland barrierefrei sein. Auf Bundesebene läuft das inzwischen ganz gut. Auf Länderebene läuft das auch ganz gut. Aber bis in die Kommunen ist das auf jeden Fall noch nicht reingekommen. Und ich möchte einfach mal behaupten, dass es mehr Städte in Deutschland gibt mit einer Internetseite als Internetseiten, die direkt auf Bundesebene gemacht wurden. Und dann komme ich halt irgendwie, wenn 5% der Internetseiten barrierefrei sein müssen, dann sind es bis jetzt wahrscheinlich 2%. Also es ist eine grobe Schätzung und die Zahl ist vielleicht auch weniger wichtig als die Herleitung, die ich dir genannt habe. Aber es ist auf jeden Fall noch sehr viel zu tun.
Ja,
Und
dieses noch sehr viel zu tun, weil mit dem Frist 2025, ja, mit Banken, mit BTC, alles, was du angesprochen hast, sprich die andere, ich sag mal so, die andere 90% von den Webseiten oder 80% auch, lass den Zahl irgendwo, es ist eine große Zahl, sage ich mal so, was noch, wo die Anzahl von Websites, wo wirklich was noch gemacht werden muss, ja, und auch, wie du sagtest, das ist keine einfache Sache zu machen, das heißt wirklich rechtzeitig anzufangen, rechtzeitig ich sag mal so, die richtige Anstoße dieser Workshop, wie du gesagt hast, also Workshops, um einfach rechtzeitig in der richtigen Art und Weise einzusteigen, in die richtige Art und Weise zu verstehen, was muss ich dann erreichen, um den BETV-Test zu bestehen, ja? Das ist schon eine riesen Herausforderung, was auf die Webentwicklungs-Community kommt, ja?
auf jeden Fall. Man muss halt bedenken, 2025 klingt halt jetzt noch so schön weit weg. Andererseits, wenn das 2025 sein muss, heißt das ja auch nicht, dass die Firmen erst 2025 anfangen, im Idealfall. Wir haben alle noch so ein bisschen die DSGVO im Kopf. Ja, Im Idealfall fangen die ja schon früher an. Und jetzt sagen wir mal, die fangen 2 Jahre früher an, dann ist das 23. Und wenn ich jetzt sage, ich brauche vielleicht, bis ich da bin, wo ich sein möchte, auch 2 Jahre, dann sind wir schon bei 21. Oh, das ist in 2, 3 Monaten.
Wollte ich gerade sagen, Weihnachten
Ich
steht
wollte
vor
gerade
der
sagen,
Tür.
ich muss mal auf die Uhr gucken, aber das ist in 2, 3 Monaten. Nee, man sollte da wirklich so langsam mit anfangen und sich Gedanken machen, weil es ist halt keine Sache, die man von heute auf morgen umsetzen kann. Es braucht Zeit und Sachen, die Zeit brauchen, die möchte man dann auch eigentlich nicht übers Knie brechen müssen.
Genau. Nein, ich denke, das war, ich sag mal, so ein sehr, sehr gutes Schlusswort zum Gespräch. Ja, dass wirklich dieser Bewusstsein, die Zeit läuft und auf der anderen Seite alles, was du erzählt hast, was das eigentlich bedeutet und wie schwierig und wie komplex, aber auch wie wichtig so ein Thema ist. Chris, das war ein sehr, sehr informatives Gespräch. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken, dass du die Zeit für uns genommen hast. Und ja, würde mich freuen, wenn wir hören in einem Jahr, wie viel Prozent der Webseiten jetzt barrierefrei sind.
Ja, ich hoffe ein paar mehr.
Genau. Ich wünsche dir noch
Ich
ein.
arbeite auch fleißig daran.
Das glaube ich dir. Super. Chris, vielen herzlichen Dank. Und ich sage mal so, bis die Tage. Ne? Ciao.
Okay, tschüss.
TaxOff Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im TaxOff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zur Technologie, aber genauso Fragen zur Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisation. Danke, dass ihr dabei wart. Euer TaxOff Campus Podcast-Team.